Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt Kontext und auch da eine Grande Dame. Wir erinnern an Jeanne Hersch. Die Genfer Philosophin wurde am 13. Juli 1910 geboren. Sie würde also morgen 100 Jahre alt. Jeanne Hersch war eine eindrucksvolle Person der Zeitgeschichte. Sie war die erste Philosophieprofessorin der Schweiz und Direktorin des Philosophiedepartements bei der UNESCO. Hans-Jörg Schulz unterhält sich mit der Basler Philosophin Annemarie Pieper über Jeanne Hersch. Zu Beginn Jeanne Hersch in einem Radiobeitrag von vor 40 Jahren.
Die Frau eines meiner Freunde, der auch Philosoph betreibt, wurde eines Tages von ihrem kleinen Kind gefragt, was tut der Vater jetzt? Und sie sagte, er ist im philosophischen Seminar. Und da fragte der Kleine, was tut man im philosophischen Seminar? Was tut er da? Und die Mutter antwortete, er denkt. Woran denkt er denn? Und da sagte die Mutter, er denkt an das Denken. Und da sagte der Kleine lachend, das ist wie eine Katze, die nach ihrem Schwanz läuft.
Also das ist die Philosophie bei Jeanne Hersch, eine Katze, die nach ihrem Schwanz läuft. Annemarie Pieper, war Jeanne Hersch eine Frau, die auch vor allem an das Denken gedacht hat?
Sie hat sich für das Denken interessiert, aber doch, soweit es wirklich auch alltagstauglich ist und Probleme lösen hilft, die man im konkreten Leben hat. Das kleine Mädchen sieht eigentlich die absurde Seite der Philosophie. Wenn sie pure Selbstreflexion ist, dann ist sie quasi im Elfenbeinturm, ein Vorwurf, den man ja oft macht. Und genau das hat Jeanne Hersch nie gewollt. Sie wollte immer eine Philosophie für das Leben.
Eben, sie ist immer rausgegangen zu den Menschen. Sie nennen Jeanne Hersch in einem Band mit gesammelten Vorträgen, Gesprächen und Abhandlungen einen weiblichen Sokrates. Was ist denn sokratisch an ihr gewesen?
Ja, ich habe damit etwas aufgegriffen, was man Sokrates unterstellt hat. Sokrates hat ja überhaupt nichts geschrieben. Ohne seinen Schüler Platon wüsste man relativ wenig von dem, was er gesagt hat. Sokrates ging auf die Agora, auf den Markt, und sprach mit Leuten sozusagen jeder gesellschaftlichen Schicht, aber er hat sie irgendwie angestachelt, Probleme zu durchdenken und immer wieder skeptisch in Frage gestellt, was als Antwort gekommen ist. Und das hat Jeanne Hersch auch gemacht. Sie hatte auch diesen Zug des Skeptischen, des Hinterfragens und zugleich des Anstachelns, aber sucht nach der Wahrheit. Und sie hat ja wirklich vor Militärs gesprochen, vor Polizei, vor Lehrerinnen und Lehrern, also quer durch alle Bildungsschichten, Leute begeistert für dieses Nachdenken über das Denken.
Diese Skepsis, die Sie ansprechen, kommt die auch von diesem sokratischen Grundsatz, er weiß nur, dass er nichts weiß?
Ja.
Ging ihr das genauso?
Ja, obwohl sie natürlich schon auch das Paradoxe an dieser Aussage gesehen hat. Denn immerhin wusste Sokrates dieses eine, dass er nichts weiß. Und für sie, für Jeanne Hersch, war das eigentlich eine Erfahrung, die sie gemacht hat mit den Naturwissenschaften, die immer auf objektive Erkenntnis aus sind und doch im Grunde genommen hypothetisch ja verfahren. Nicht? Man nimmt etwas mal an, experimentell, prüft dann, ob die Hypothese haltbar ist. Und das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass wir nie endgültig was wissen.
Sie sprach mal von einem Meer von Fragezeichen. Aber hören wir an der Stelle, Frau Pieper, doch nochmal einen kurzen Ausschnitt aus dem schon zitierten Radiointerview, das Jeanne Hersch 1970 dem Schweizer Radio gegeben hat.
Aber der Mensch ist ein solches Wesen, das immer auf eine Einheit hinzielt, die er nicht erreichen kann, und ich werde etwas hinzufügen, die er nicht erreichen soll. Denn wenn er diese Einheit wirklich erreichen würde, wäre das das Ende des Denkens und also das Ende des Menschen. Das ist das Seltsame, nicht? Dass der Mensch immer das wünscht, was eigentlich dem Menschsein ein Ende setzen würde.
Also der Mensch wünscht immer das, was eigentlich dem Menschsein ein Ende setzen könnte. Können Sie uns den Satz etwas näher noch erläutern, Frau Pieper?
Ja, vielleicht versteht man es besser. Sie hat immer von Adam und Eva als Vormenschen gesprochen. Im Paradies kein Mangel da. Und wir Menschen erleben uns eigentlich immer mit Mängeln behaftet. Das heißt also, wir sind im Grunde immer im Werden. Und in dem Augenblick, wo wir dieses Werden stillstellen, die Utopisten machen das, Futurologen, sozusagen sich Zustände vorzustellen, in denen nichts mehr wird, weil sozusagen ein Endzustand erreicht ist. Da muss man dann auch über nichts mehr nachdenken, nicht? Dann ist ja alles perfekt. Und das wäre aber eine Perfektion, die dem Menschen unangemessen wäre. Es ist ein strebendes Wesen, er setzt sich Ziele. Und wenn er keine Ziele mehr hat, was soll er dann machen? Wozu ist er dann noch da?
Muss jemand, der so viel über den Menschen nachdenkt wie Jeanne Hersch, zwangsläufig zur Skeptikerin werden?
Ja, ich glaube, sie wurde zur Skeptikerin in Bezug auf die Antworten, die andere auf die Fragen des Lebens gegeben haben. Sie hat den Menschen mal so ganz plakativ bestimmt als weder Tier noch Engel. Also wir sollen uns weder auf die Rudelebene begeben, wo dann sozusagen die Hackordnung zählt. Wir sollen aber auch nicht so tun, als könnten wir irgendwann mal die Stufe Gottes erreichen und dann wäre sozusagen alles vollkommen. Und dieses Zwischensein des Menschen, das lässt natürlich immer Raum für Skepsis, weil man bei allem, was man erreicht hat, ja immer fragen muss, ist es das, was ich wollte? Fehlt noch was? Und wo muss ich jetzt weitergehen?
Sie haben vorhin erwähnt, dass sich Jeanne Hersch sehr stark eingemischt hat, Vorträge vor Militärs, vor der Polizei, viel vor Lehrern natürlich gesprochen. So manche philosophische Koryphäe will vor allem innerhalb des Fachbereichs Anerkennung erfahren. Das sind die berühmten Philosophen, die vor allem nur unter sich verkehren. Jeanne Hersch ist aber wirklich rausgegangen. Wollte sie dem Volk die Philosophie beibringen?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass sie ja erst sehr spät Professorin in Genf geworden ist. Sie war 20 Jahre an einer Sekundarschule als Lehrerin tätig für Latein und Französisch und später dann auch für Philosophie. Das heißt, sie hatte immer unmittelbaren Kontakt mit Kindern. Das war ihr sehr wichtig, weil das sozusagen die nächste Generation ist, die ja möglichst demokratisch erzogen werden soll oder so, dass sie Demokratie praktiziert. Sie hat nie großen Wert gelegt auf die Zunft, auf die philosophische Zunft, obwohl sie war ja in Amerika an verschiedenen Universitäten, hat dort doziert und beherrschte auch mehrere Sprachen sehr gut. Aber ihr war es gar nicht wichtig, Bücher zu schreiben, jetzt wie die Kollegen. Und das ist auch heute noch so, wenn einer nicht ein großes Oeuvre vorzuweisen hat und sich sozusagen eben unters Volk mischt, dann ist das ein bisschen anrüchig.
Also sie hat sich sehr stark um Aufklärung bemüht, das muss man wirklich sagen. Aber sie ist natürlich auch sehr oft angeeckt mit ihren dezidierten Stellungnahmen und wahrscheinlich auch mit einer gewissen Sturheit, die sie mitbrachte. Wie beurteilen Sie denn Jeanne Herschs Verhalten während der Studentenrevolte in den 68ern?
Ja, das kenne ich jetzt auch nur aus Schriften und aus Berichten anderer. Aber sie hatte da verschiedene Vorwürfe dann. Einerseits an die Generation der Eltern, die ihren Kindern zu wenig Grenzen gesetzt hatten, sodass die zu wenig nachdachten darüber, dass das Leben ja auch einen Sinn haben muss und dass man nicht einfach leichtfertig Dinge aufs Spiel setzen kann, kulturelle Dinge, die sich über lange Jahre bewährt haben. Also sie war kritisch ja eingestellt. Sie verstand auch nicht recht, was die jungen Leute eigentlich wollten. Sie meinte, da wäre eine gewisse Sinnlehre, Lehre mit zwei E, also ein Sinnvakuum. Und man müsste denen wieder beibringen, dass sie ihre eigene Urteilskraft schulen und selber nach Sinnvorstellungen Ausschau halten. Und das hat sie vermisst. Sie hat das gar nicht so recht durchschaut, glaube ich, was sich da abgespielt hat in den Protesten auch der jungen Leute.
Sie war wohl auch gegen das Ideal von der Gleichheit der Menschen. Die jungen Leute haben ja sich damals sehr stark dafür eingesetzt, dass alle die gleichen Chancen und die gleichen Rechte haben. Warum, was könnte sie da getrieben haben? Warum war sie da dagegen?
Also das bin ich jetzt nicht sicher, ob sie da dagegen war, denn sie hat ja in ihren Jahren an der UNESCO vor allem auch sich eingesetzt, wo sie sagt, das Recht, ein Mensch zu sein, ist ein Recht, das steht jedem Individuum zu, unabhängig, woher es kommt und was es für ein Geschlecht hat. Also insofern muss man das aber immer verbinden mit ihrem Gedanken, dass das zugleich auch eine Verantwortung mit sich bringt, eine Verpflichtung. Das Recht, ein Mensch zu sein, heißt, ich darf von meiner Freiheit Gebrauch machen, muss aber die Freiheit der anderen respektieren. Und das ist wieder etwas, das in meinen Verantwortungsbereich fällt.
Sie hat den Satz gerne gesagt, es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung.
Ja.
Und mit diesem Satz hat sie sich immer wieder in die aktuelle Tagespolitik auch eingemischt, sich so als Philosophin hineinzudenken in die Probleme dieser Welt. Das hat sicher ihr Credo auch mitbestimmt. Aber hören wir doch Jeanne Hersch nochmal in einem Ausschnitt aus dem schon erwähnten Radiogespräch aus den 70er Jahren.
In allen anderen wissenschaftlichen Fächern hat man es mit etwas anderem zu tun als mit dem Denken selbst. Während man in der Philosophie es mit dem eigenen Denken zu tun hat. Ich sage, es ist nicht die ganze Philosophie, denn die Philosophie hat sich auch gefragt, ob die Welt unendlich oder endlich ist und ob Gott existiert oder nicht. Und solche Fragen, die sind nicht natürlich die Frage nach dem Denken. Aber vielleicht ist es doch in verborgener Form eine Weise, sich zu fragen, wie denke ich über die Welt?
Wie denke ich über die Welt? Ihr Denken über die Welt kam, wir haben es vorhin schon erwähnt, bei jungen Menschen, bei den Studenten dieser Generation damals in den 68ern, oft nicht sehr gut an. Sie hat die strenge Pädagogik gepredigt, mit klaren Regeln, deutliche Bezugsrahmen für junge Menschen gefordert. Kann man im Nachhinein sagen, dass Jeanne Hersch in pädagogischen Fragen eher konservativ war?
Ja, aber ich glaube schon, dass sie recht hat. Man muss ihr ja doch zugestehen, 20 Jahre Erfahrung. Und sie hat gesagt, ich war immer eine alte Schulmeisterin. Also sie hatte wirklich einen pädagogischen Eros. Und das hat ihr doch gezeigt, dass die meisten Menschen eine falsche Vorstellung von Freiheit haben. Wir denken immer, Freiheit heißt laissez-faire. Ich kann tun und lassen, was ich will. Und was sie betont hat, ist, wenn ich von Freiheit einen Gebrauch mache, Freiheit muss Regeln setzen, muss Grenzen anerkennen, denn sonst bringen wir uns alle gegenseitig um. Oder es herrscht dann einfach, ja, die nackte Gewalt, dass das stärkste Tier sich gewissermaßen durchsetzt. Und ich glaube, worauf sie eben dann fokussiert, wenn sie vom Ich spricht, das ist sozusagen ihr existenzphilosophisches Erbe, dass jeder Mensch sozusagen für sich selbst erstmal schauen muss, wo liegen meine Grenzen, wo habe ich Verantwortung gegenüber den anderen, aber auch gegenüber mir selbst. Und ich glaube, diese Betonung des Ich, die bindet sie ja immer an eine Zeitstelle auch. Ich lebe im Hier und Jetzt. Und ich muss immer auch zurückschauen, was habe ich schon getan und was ist für Betroffene daraus an Nachteilen vielleicht erwachsen und was kann ich sozusagen im Blick auf die Zukunft an Möglichkeiten erstmal testen, um herauszufinden, was dann für alle in gleicher Weise solidarisch gewissermaßen wichtig ist.
Also Sie würden nicht sagen, sie war skeptisch gegenüber der Jugend?
Nein, überhaupt nicht. Also ihre Skepsis bezog sich, glaube ich, wirklich eher auf die Erwachsenengeneration.
Also die Elterngeneration, denen sie immer wieder sagte, ihr müsst die Autorität darstellen und
genau.
Auch zeigen gegenüber den Kindern. Und die Lehrergeneration.
Genau, ihr sollt nicht Kumpel der Kinder sein. Man begegnet sich nicht auf gleicher Augenhöhe. Das heißt jetzt nicht, dass man da autoritär sein muss. Aber was man schulen will, wenn man Kinder mündig machen will, ist ja deren Urteilskraft. Die sollen selber sehen, wo es lang geht, selber ihre Ziele setzen. Also sie war ganz gegen eine Indoktrination.
Und die Lehrer hat sie dazu aufgefordert, mehr zu fordern von ihren Schülern. Das ist ja auch ein alter pädagogischer Ansatz eigentlich.
Ja, aber zugleich hat sie gesagt, es ist verboten, die Kinder zu langweilen.
Ja.
Das wäre sozusagen der erste Grundsatz, den die Lehrer sich in ihr Pflichtenheft schreiben müssen. Also die sollen da nicht irgendwas, eine alte Leier abspulen, sondern die Kinder auch da abholen, wo sie sind und dann versuchen, ihnen Wege zu zeigen, die sie selber gehen können.
Dann gab es das Jahr 1980 und die Zürcher Unruhen damals. Da hatte sie ja eine relativ harte Haltung gegenüber den jungen Leuten. Glauben Sie, sie hat Parallelen gezogen mit der eigenen studentischen Jugendzeit? Sie hat ja als Jüdin zu Beginn der Nazizeit studiert, dass sie da Angst hatte vor Gewalt?
Also ich glaube, diese Angst, die war immer in ihrem Hinterkopf. Wenn man das einmal hautnah erlebt hat, diese ganze Nazi-Ideologie, die sie als 19-Jährige da in Heidelberg erfahren hat, ich meine, sie war offenbar nicht wirklich in Gefahr, aber sie hat gespürt an der ganzen Atmosphäre, wie schnell das umkippen kann, wenn man da ideologisch sich sozusagen fanatisieren lässt und dann zählen keine Argumente mehr.
Also sie hatte wirklich Angst, dass aus linken Krawallen faschistoide Umtriebe werden können. Haben Sie den Eindruck, dass sie ganz links mit ganz rechts gleichgesetzt hat politisch?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil sie hat es mehr allgemein formuliert und sozusagen alle Utopien, die sozusagen doch mit dem Einsatz von Gewalt verbunden sein könnten, der Zweck rechtfertigt die Mittel nach diesem, das war ja auch Sartres Grundsatz. Ich glaube, sie stand mehr auf der Seite Camus dann in diesem Zusammenhang, dass man im Hier und Jetzt darauf achten muss, dass man nicht die Weichen stellt für ein ja, doch miteinander umgehen, wie sie es erlebt hat in der Nazizeit. Die Angst, die war immer irgendwo für sie präsent.
Hören wir an dieser Stelle nochmal Jeanne Hersch selber in einem 40 Jahre alten Radiovortrag, in dem sie eine gewisse Skepsis gegenüber ihren Studenten auch ausdrückt, weil die Studenten sich nur an der jungen Philosophie orientieren wollten.
Es gibt Studenten heutzutage, die glauben, die Philosophie hätte mit Marx oder andere mit Wittgenstein oder andere mit, ich weiß nicht wen, jetzt angefangen hat. Aber sie vergessen eines, dass diese Philosophen, die sie anerkennen, diese Philosophen haben die ganze Tradition übernommen. Aber es gibt eine Geschichte der Philosophie. Und diese Geschichte der Philosophie ist etwas Lebendiges durch die Jahrhunderte. Und diese lebendige Geschichte der Philosophie ist auch notwendig, um echt in der Gegenwart zu philosophieren. Denn es ist eigentlich eine Unredlichkeit, zu machen heutzutage, als gäbe es nichts voraus. Es gehört zu unserer wirklichen Lage, dass es das alles gegeben hat. Und dass das alles in denjenigen gegenwärtig ist, die wir jetzt lesen. Wir dürfen nicht alles, was vorher war, nur durch einen Menschen, durch einen Philosophen empfangen.
Jeanne Hersch, 1970 im Schweizer Radio. Diese Warnung, die sie da ausgesprochen hat, dass man Geschichte erst bei Marx oder Wittgenstein überhaupt beginnen lässt, ist die Warnung heute noch aktuell aus Ihrer Sicht, Frau Pieper?
Ja, heute ist die Gefahr, glaube ich, ein bisschen anders. Wenn man sich umguckt an den Universitäten, sind sehr viele Lehrstühle mit Vertretern der analytischen Philosophie besetzt. Das heißt, hier hat sich auch ein bestimmter Denkstil durchgesetzt, der sicher wichtig ist, der aber auch die ganze traditionelle Philosophie vernachlässigt. Und ich würde Jeanne Hersch darin recht geben, das, was wir heute denken, das haben wir ganz vergessen, wie viel wir eigentlich verdanken dieser langen Geschichte, die irgendwann bei den Vorsokratikern einmal angefangen hat und sich auch sedimentiert hat zwischendurch bis hin eben zu Wittgenstein und anderen Autoren des 20. Jahrhunderts.
Wir haben jetzt das Glück, dass wir Jeanne Hersch heute nochmal hören können, weil sie eine sehr fleißige Radiomacherin damals war. Sie hat oft quasi in Lektionen eingeführt in die Geschichte der Philosophie und sie wollte sich dabei auch immer mit einer sehr einfachen Sprache an eine breitere Bevölkerung wenden. Kann man sagen, sie war sowas wie eine philosophische Missionarin?
Ja, das würde ich jetzt gar nicht mal abstreiten. Aber man muss dazu sagen, vor allem im deutschen Sprachraum, sie wurde ja in der Deutschschweiz eigentlich viel berühmter und bekannter als in der Romandie. Und vielleicht ist diese einfache Ausdrucksweise, die sie immer gewählt hat, auch damit verbunden, dass sie Deutsch sprach. Ein vorzügliches Deutsch, obwohl sie das Deutsche nicht so wahnsinnig gern hatte, wie sie behauptet hat. Insofern hat sie wirklich durch die Art und Weise, wie sie gesprochen hat, auch das Interesse an denen, die sie ansprach, zum Ausdruck gebracht. Also nicht einfach irgendein Jargon verkündet und gesagt, es ist mir egal, ob ihr das versteht oder nicht, sondern sich echt bemüht, die Leute da abzuholen, wo sie sind.
Sokrates wollte seine Schüler ja immer konkret zur Menschwerdung anleiten. War das für Sie auch so ein Ansporn?
Ja, also Sokrates hatte ja die Metapher, dass er Hebamme war, nicht Majeutiker. Mhm. Er wollte sozusagen seine Schüler dazu anhalten, ihr Kind zu gebären, ihre Wahrheit. Und das geht in die Richtung, die auch Jeanne Hersch mit der Philosophie verbunden hat.
Nun ist erstaunlich, dass heute jüngere Menschen, auch jüngere Studenten mit dem Namen Jeanne Hersch gar nicht mehr viel verbinden können. Während sie damals sehr aktiv war, sich unter das Publikum gemischt hat, hat sie wenig den akademischen Austausch gesucht. Liegt das daran, dass sie so quasi keine akademische Schule hinterlassen hat, dass man heute zu wenig von ihr weiß?
Ja gut, ich meine, wenn man mal so die ganzen Philosophen durchgeht, die wenigsten haben schülerbildend gewirkt, nicht? Ich meine, von wem spricht man heute? Von Habermas, vielleicht noch so ein paar andere Namen, auch im angelsächsischen Raum. Und damit hat es sich. Also sie hat sich wirklich in erster Linie als Dozentin verstanden, als Lehrerin, die versucht, anderen etwas plausibel zu machen. Aber es lebte tatsächlich, das hört man ja auch, wenn man sie jetzt sprechen hört, es lebte von der Art, wie sie einem die Themen vermittelt hatten. Ihre Stimme ist verstummt, ihr Oeuvre ist relativ klein, obwohl ich finde, dass man wirklich ganz aktuelle Probleme darin behandelt sieht, die sozusagen Dauerprobleme nicht nur in der Philosophie, sondern auch in der Gesellschaft sind. Und sie war eben auch durch und durch Geisteswissenschaftlerin. Nicht wie die Naturwissenschaften, nur das Neue, nur vorausgucken, nur möglichst etwas finden, sondern die Vergangenheit immer als einen sehr wichtigen Fundus betrachtet hat.
Ein ganz großes Thema im politischen Leben. Sie war ja eine sehr politische Frau, der Jeanne Herrsch. Immerhin hat sie 50 Jahre lang der Schweizer Sozialdemokratie, der SP, angehört, auch wenn das ein recht problematisches Verhältnis zwischen den beiden oft war. Aber ihr großes Thema war das Thema Menschenrechte innerhalb des Ost-West-Gegensatzes damals. Das war ja die kalte Kriegszeit. Sie wollte den Westen immer wieder zu eindeutigen Stellungnahmen gegenüber den Menschenrechtsverletzungen in den kommunistischen Regimen veranlassen. War das auch etwas, was sie mitgebracht hat aus ihrer Jugendzeit im Nazi-Deutschland?
Nein, ich glaube, das hat sie schon aus dem Elternhaus mitgebracht. Die Eltern waren ja polnische Juden, nach Genf eingewandert. Der Vater war später dann Professor für Mathematik und Statistik. Und diese Eltern waren sehr politisch, waren sogenannte Bundisten und hatten auch in der Schweiz, also es ging praktisch da um soziale Gerechtigkeit. Heute ist das ein schon etwas abgegriffenes Schlagwort, aber zu der Zeit damals war das ein ganz wichtiger Gedanke, den sie schon sozusagen von Kind an immer mitgekriegt hat in den Gesprächen der Leute, die am Tisch ihrer Eltern saßen und politisierten. Und das ist etwas, das hat sie ihr Leben lang nicht mehr losgelassen.
Also Menschenrechte, Menschenwürde, Menschheitsmoral, das waren so Stichworte, die sie sehr häufig aufnahm. Das Recht, ein Mensch zu sein, das war eine einschlägige Textsammlung, die sie betreute. Und da passt jetzt nochmal ein kleiner Ausschnitt aus einem Vortrag von Jeanne Herrsch, wieder im Radio in den 70er Jahren gehalten, in dem auch ihr ziemlicher Humor mit durchkommt, wenn sie erklärt, warum wir Menschen eigentlich alle Rassisten sind.
Niemand hält sich für einen Rassisten. Ich bin sicher, Sie sind nie jemandem begegnet, der sagt, ich bin ein Rassist. Das ist genauso, glaube ich, wie mit einem Akzent in einer fremden Sprache oder auch in der Muttersprache. Zum Beispiel im Welschland, ich will niemanden hier beleidigen, aber im Welschland glauben die Genfer, dass sie keinen Akzent haben, nur die Waadtländer haben einen Akzent. Und die Waadtländer glauben, sie hätten keinen Akzent, sondern die Genfer und die Neuenburger hätten einen Akzent und so weiter. Weil man den eigenen Akzent nicht hört. Ich höre zwar meinen Akzent jetzt, aber in der Muttersprache hört man ihn nicht. Und deswegen ist immer der andere, der einen Akzent hat. Und mit dem Rassismus ist es genauso. Denn im Grunde hat jeder ganz natürlicherweise das Gefühl, dass das, was er ist, besser ist. Er kann es auch leugnen, er kann es auch nicht so erklären, aber irgendwie hat er dieses Gefühl, was ich bin, ist besser. Und dieses Gefühl, was ich bin, ist besser, ist schon eine Art Rassismus.
Jeanne Herrsch vor bald 40 Jahren im Schweizer Radio. Jeanne Herrsch hat sehr deutliche Ansprüche an die Menschen gestellt. Der Mensch, wenn er geboren wird, ist eigentlich noch gar kein Mensch, hat sie mal gesagt. Der Mensch wird zum Menschen durch Bildung, durch Grenzerfahrungen, durch Liebe, durch Trauer und durch die Übernahme von Verantwortung. Dieses Stichwort von der Verantwortung kommt immer wieder. Warum war Verantwortung für Sie so zentral?
Ja, weil diese verschiedenen Iche eben nicht wie Robinson jeder auf seiner Privatinsel wohnt, sondern weil wir sozusagen ein Wir sind und in diesem Wir von den anderen, von der älteren Generation großgezogen worden sind, erzogen worden sind und damit auch Verpflichtungen übernehmen für die kommende Generation, das weiterzugeben, auch an Wertespektren, die wir gelernt haben. Also diese Betonung des Ich ist typisch, aber andererseits muss sie immer erfolgen im Bewusstsein dessen, dass da noch andere Iche sind. Und denen gegenüber muss ich Red und Antwort stehen. Das genau meint ja Verantwortung.
Sie hat sich auch nie treiben lassen im Fluss der Geschichte, wenn man sich jetzt nochmal mit ihr beschäftigt, sondern sie war eigentlich immer aktiv und hat immer auch oft gegen den Strom das Ruder in die Hand genommen. Nun haben Sie, Frau Pieper, zusammen mit Monika Weber das Buch Erlebte Zeit herausgegeben, in dem Sie Vorträge und vieles andere von Jeanne Hersch sammeln. Erlebte Zeit, das wäre ja auch ein Titel von Jeanne Hersch selber gewesen für ein Buch, zu dem sie nicht mehr kam, als sie vor 10 Jahren gestorben ist. Können Sie kurz zusammenfassen, die erlebte Zeit bei der großen Philosophin Jeanne Hersch?
Ja, nun muss man dazu sagen, dieses Buch hatte sie als Roman gedacht. Sie hatte ja mal in ganz jungen Jahren einen Roman geschrieben. Das sollte also keine philosophische Abhandlung im engeren Sinn werden, sondern vielleicht so etwas wie eine Autobiografie, aber doch in dem Sinn, dass das Erleben im Sinne von etwas durchleben. Das Leben ist nicht leicht, hat sie immer gesagt. Und wer das den Kindern verspricht, der sieht nicht richtig, wie die Dinge liegen. Also etwas, sein eigenes Leben gestalten, es ausrichten auf Ziele, das ist eigentlich mit dem Leben gemeint. Und dann einbezogen der Zeitbezug, der ja nun sozusagen unsere Geschichte durchzieht, nicht als lineare Zeit, sondern zusammengesetzt aus wichtigen Augenblicken.
Eine Meditation über die erlebte Zeit hat Jeanne Hersch zu Lebzeiten noch verfasst. Sie kam in den 80er Jahren in unseren Programmen im Schweizer Radio und da hören wir zum Abschluss dieses Gesprächs noch mal kurz hinein.
Ohne das Zerfließen der Zeit, ohne das Werden der Geschichte, ohne die Vergänglichkeit, ohne den Tod, könnte der Mensch nicht handeln. Er wäre weder unschuldig noch schuldig. Er hätte keine Existenz im menschlichen Sinne des Wortes. Es stände für ihn nichts auf dem Spiel. Aber beim Erleben des Zerfließens, des Werdens, des Vergänglichen und der mittelbaren Drohung durch den Tod hat er oft das Gefühl, dass die Folgen seiner Taten, das Gewicht seiner Gegenwart gerade dadurch verloren gehen und er sich in einem Nichts, das tiefer ist als das Sein, selbst auflöst.
Jeanne Hersch in einem alten Radiobeitrag. In Kontext zum 100. Geburtstag der Genfer Philosophin unterhielt sich Hans-Jörg Schulz mit der Basler Philosophin Annemarie Pieper. Das Buch von Jeanne Hersch, das in der Sendung erwähnt wurde, heißt Erlebte Zeit und ist im NZZ-Verlag erschienen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.